Heute Nachmittag möchte ich über ein Thema sprechen, welches bestimmt für die Zuhörer, die das erste Mal an einer Sonntagsvorlesung teilnehmen, ein wenig ungewohnt ist, aber auch erstaunlicherweise ungewohnt für die Tempelinsassen sein wird. Ich möchte über Wunder sprechen. In einem Buch, Der Weg des großen Abschieds, habe ich einmal mein Credo, mein Glaubensbekenntnis niedergeschrieben, in dem ich gesagt habe, ich bin ein Mensch, für den Wunder normal geworden sind. Ich kann mir nicht vorstellen, nur einen Schritt zu machen in meinem Leben, ohne auf den Boden des Wunders zu gehen. Ich stelle aber immer wieder fest, dass Wunder für Menschen, die, sagen wir mal, ein sehr materielles Leben gewöhnt sind, auch Tempeldevotees, die nicht den direkten Zugang zu Krishna gefunden haben in ihrem Leben, ich stelle immer wieder fest, dass Wunder für sie etwas darstellen, dem sie mit allergrößter Skepsis begegnen. Ich komme gerade aus dem Land der Wunder und möchte euch von zwei Wundern erzählen. Ein Wunder, was ich, sagen wir mal, gesehen habe, dessen Auswirkung ich gesehen habe. Und ein zweites Wunder, ein Wunder, was ich erlebt habe und möchte dann von diesem zweiten Wunder auf ein Thema zu sprechen kommen, von dem ich glaube, das ist sehr gut, das Kern und das Herz des Krishna-Bewusstseins erklären kann. Also zunächst einmal das Land des Wunders. Ich war in Jagannath Puri gewesen, einer Stadt direkt am Ozean in Orissa. Und eines Morgens wurde ich eingeladen von einem Freund, zu einem Ort zu gehen, den man als den Siddhabakul kennt. Siddhabakul heißt der Baum, der die Vollkommenheit erreicht hat. Dort gibt es einen sehr, sehr interessanten Baum, der uns für zwei Tage sehr stark beschäftigt hat. Wir waren jeden Morgen für einige Stunden bei ihm. Eben diesen Baum der Vollkommenheit, Siddhabakul-Baum. Dies ist ein Baum, der eine sehr, sehr entstehende, sehr, sehr bewegende Entstehungsgeschichte hatte. Und zwar ist es der Baum, der dort auf wunderbare Weise gepflanzt wurde. Es war so, dass als Chaitanya Mahaprabhu, der große Begründer der Krishna-Bewegung, vor etwa etwas mehr als 500 Jahren nach Puri zügelte, um es in Schweizerdeutsch auszudrücken, kam mit ihm eine große Seele, muss man sagen, der Haridas Thakur. Haridas Thakur pflegte 22 Stunden am Tag ganz vertieft über das Hare Krishna Mantra zu meditieren. Und als er nach Puri kam, in Begleitung von Chaitanya Mahaprabhu, bat Chaitanya Mahaprabhu darum, dass man eine entsprechende Bleibe finden könne für Thakur Haridas, denn er brauchte Abgeschiedenheit und Schatten, damit er seine Meditation ausüben könne. So, Haridas Thakur baute sich dann eine kleine Strohhütte an einem eher abgeschiedenen Ort. Es war hinten in einem Garten. Ihr könntet vielleicht nach heutigen Standard dazu sagen, eine Gartenhütte baute er sich. Und hielt sich dort in der Nähe des Gambira, das ist jetzt eines der Orte dort, auf. Aber man kann nicht den ganzen Tag in Puri in einer Hütte sein. Es wird da zu heiß und vor allem feucht heiß, dass man regelrecht einschlägt. Das drückt einem auf. Gerade so um die Mittagszeit, um diese Jahreszeit, lässt sich das ungefähr vergleichen mit einer Sauna, die ständig auf 120 Grad Celsius eingestellt ist. So heiß ist es da. So, Chaitanya Mahaprabhu ging eines Tages zu Haridas, der in seiner Hütte chantete, und sagte: Du brauchst einen Baum, sodass du draußen in den kühlen Brisen, die vom Ozean her wehen, chanten kannst. Ja, aber so schnell ein Baum wäre. Chaitanya Mahaprabhu wusste die Lösung, eine göttliche Lösung. Er ging in den Tempel und brachte vom Tempel einen Zahnstocher aus Holz mit. Und in diesem Tempel wird Lord Jagannath verehrt mit dem Schand auf dem Altar. Und ganz rechts außen seht ihr Jagannath, der mit den großen Augen und dem wunderschönen Turban. Und der wird dort verehrt in dem Tempel, nur in einer Form, die wesentlich größer ist. Und sein Zahnstocher hat also diese Dimension, ist so groß. Hört einfach nur zu. Ich weiß, ihr werdet etwas hören, deswegen sprechen wir über Wunder, was wunderbar ist und wundersam ab ist. Ne? Also zunächst einmal einfach ohne Kritik zuhören und dann kommt schon das Verständnis. So, Chaitanya Mahaprabhu kam dann also mit diesem Stab, dem Holzstab, zu Haridas Thakur und sagte: Ich habe den Baum für dich. Ersetzt mit diesem Holzstab diesen Zahnstocher, ich würde sagen, ein totes Stück Holz, in den Boden hinein und sage: Werde zu einem Baum. Und daraufhin wuchs dieser kleine Stab in einen großen Bakula-Raum hinein. Ein Baum jedoch, der völlig untypisch ist für die normalen Bakula-Bäume, deswegen heißt er ja auch der Baum der Vollkommenheit. Ein normaler Bakula-Baum wächst ungefähr so hoch. Ich habe die in Südafrika gesehen und ich tue jetzt auch bei mir in meinem, also zunächst einmal in dem Häuschen, wo ich wohne, da habe ich jetzt von Nandarani Priya und Udava ein Bakula-Samen bekommen und der wächst schon, ist schon so groß und der geht perfekt gerade. Aber dieser Baum der Vollkommenheit von Puri, der wächst überall, wie ein Banyanbaum. Der wächst überall durch die Leute haben auch den Platz gegeben, er wächst also durch die Mauern hindurch und ist dann richtig weit verbreitet und hat gar keinen Baumstamm, sondern nur eine Rinde, die höchstens so dick ist. Man fragt sich also, woher der seine Lebenskraft kriegt. Wie gesagt, es ist ein Baum der Vollkommenheit, der macht das anders als die Bäume im Zoologischen Garten. Der ist nach anderen Regeln. Der Grund, warum dieser Siddha-Bakul-Baum so seltsam wächst und warum er keinen Baumstamm hat, sondern nur eine Rinde, liegt daran, dass Haridas Thakur jeden Tag für viele Jahre das Hare Krishna Mantra hereinstudiert. Schwed kommt ihr, aber ihr kommt. Ich bin gerade beim Wundern, also hier steige gerade in wunderbaren Themen ein. Schnallt euch an, das ist ein bisschen anspruchsvoll. Also, der Grund, warum der Baum jetzt so verstrickt wächst und so, sagen wir mal so, ja, untypisch auch wächst, liegt an zwei Dingen. Der erste Grund ist, dass eben der große Heilige heilige Haridas Thakur ständig das Mahamantra schenkte mit großer Liebe. Ihr wisst vielleicht aus dem aufsehenerregenden Buch, was 1969 kam das erste Mal raus, das geheime Leben der Pflanzen hieß es. Aus dem Buch wisst ihr das wissen, weil, oder ein Buch aus der biologischen Forschung, wo also rauskam, dass Pflanzen durchaus auf Klangschwingungen, auf Musik reagieren, aber auch auf Schwingungen, die von Menschen ausgehen, wie zum Beispiel Hass oder Liebe. Das macht einen riesen Einfluss auf das Wachsen der Pflanzen. Wenn man also Pflanzen gut zuspricht, werden dann sie bewässert, dann gedeihen sie sehr gut. Wenn man sie aber ignoriert oder vielleicht sogar dort hat, wo man sich immer streitet, falls man sich streitet, dann können die verkrüppeln. Pflanzen, die eben auch eine Seele sind, eine ewige Seele, ein Teil Gottes und sehr empfindsam sind, wie alle belebten Wesen, auf Stimmungen, auf Atmosphären. Nun stellt euch mal vor, dass unter einem Baum ein großer Heiliger für mehrere Jahrzehnte ständig den heiligen Namen Gottes mit Liebe spricht. Was das für eine Einflussnahme auf das öffentliche Leben dieses Baumes hat. Ich sage nicht das geheime Leben, sondern das öffentliche, womit ich meine, dass jeder das sehen kann. Das war ein Prachtbaum. Der gedieh und wuchs und war eine, ja, wenn ihr so wollt, vollkommene Seele, denn er empfing ja diese Klangschwingung der heiligen Namen Gottes von morgens bis spät in die Nacht hinein. Nun trotzdem, nachdem Haridas Thakur seinen physischen Körper aufgegeben hatte, also nach vielleicht, ich weiß es jetzt zeitlich nicht so genau, ich schätze mal 50 Jahren, wuchs dieser Baum noch immer. Eines Tages nun wurde beschlossen, diesen Baum zu fällen. Es hatte politische Gründe. Man wollte ein Symbol des Glaubens vernichten. Dieser Baum war ja zu diesem Symbol geworden, durch die Tatsache, dass dieser Heilige immer unter den schandete. Ich war jetzt vor einiger Zeit in Südafrika und habe die erste Siedlung von Gandhi besucht. Und zwar in Phoenix, in der Stadt Phoenix. Und auch dort hat mir der afrikanische Caretaker, Aufseher dieses Anwesens, ich habe ihn nochmal in Führung gebeten und er hat mich gleich zu einem Baum gebracht, unter dem der Gandhi immer gesessen haben sollte. Und dieser Baum wird also auch von diesen, ich würde mal sagen, ja, von diesen Menschen, die nicht unbedingt ein religiöses Interesse haben, als etwas Besonderes angesehen. Ich glaube, deswegen ist es leicht zu verstehen, dass dieser Baum der Vollkommenheit, dieser Waffenbaum, ein Symbol des Glaubens war. Es gibt immer Glaubenskriege und Schwierigkeiten damit. Dieser Baum sollte also gefällt werden. Nun, als die Soldaten des Königs, die beauftragt wurden, das Fällen dieses Baumes zu beaufsichtigen, dass es da zu keinen öffentlichen Auseinandersetzungen kam zwischen Menschen, die sich für das Weiterleben des Baumes einsetzen würden. Was die Soldaten also mit der Axt anfingen, diesen Baum zu schlagen, schoss schon beim ersten Beilhieb ein Schwall schwarzen Blutes aus diesem Baum hervor. Als wäre das ein Mensch oder ein Heiliger sogar, den man ins Bein geschlagen hätte oder ins Rückgrat vielleicht sogar. Und dieser schwarze, soll sogar schwarz gewesen sein, dieser Schwall des Blutes, versiegte nicht mehr und es schien, als wäre da eine unerschöpfliche Quelle. Da haben die Soldaten schnell den König informiert und der König hat sofort seine anfängliche Anordnung zurückgenommen und gesagt, ich habe keinen Fall diesen Baum geschlagen. Es scheint tatsächlich, dass dieser Baum ein besonderer Baum ist, ein Baum der Vollkommenheit. Nun, wie gesagt, mit einigen Devotis, mit denen ich diesen heiligen Ort besucht habe, habe ich auch diesen Baum, von dem ich euch eben erzählt habe, besucht, um ein wenig, sagen wir mal, an dieser, an der Kraft von Haridas Thakur, an dieser Kraft dieses Heilens teilzunehmen. Ich habe mich also unter dem Baum niedergesetzt und gechantet, das Mantra gesprochen und einmal darauf gewartet, was dann wohl geschehen würde. Ob ich etwas wahrnehmen würde, ob ich vielleicht auch ein Wunder erfahren könne unter diesem Wunderbaum, wenn ihr so wollt, diesem Baum der Vollkommenheit. Nun, ich weiß eine Sache, die immer wieder gesagt wird, wenn man in einer Erwartungshaltung in eine, sagen wir mal, eine spirituelle Tätigkeit hineingeht, passiert meistens nichts. Die eigenen Erwartungen und die eigenen Bilder, die wir uns machen, werden uns fast mit einem paradiesischen Käfig abschotten, sodass wir höchstens so ein bisschen unsere Erwartungen erfüllt sehen. Und ich muss sagen, an dem ersten Tag geschah dann auch nichts. Ich hatte so ein bisschen für mich so die Erwartung, wäre doch schön, wenn dir mal ein Wunder geschieht auf deinen alten Tagen. Wenn schon irgendwo, dann unter diesem Wunderbaum. Dann geschah nichts und ich kenne ja die spirituelle, ein bisschen von der spirituellen Wissenschaft und weiß, dass es nicht gut ist, wenn man in einer Erwartungshaltung irgendetwas macht, weil man eben höchstens seine Erwartungen bestätigt kommt. Ich dachte, okay, ist nichts geschehen, habe ich mir das gedacht. Und bin am nächsten Morgen dann ohne eine Erwartung dahin gegangen. Ich kann mich erinnern, es brach ein unglaublicher Regensturm los. Ein sehr erfrischender Sturm. Die Leute, die dort waren, bei diesem Baum, sagt man das im guten Deutsch, verflüchteten sich bald, wenn es in Indien regnet. Also ich habe das selber noch nicht erlebt. Das waren also die Anfänge des Monsuns. Da denkt man, man ist unter Wasser. Und es regnet wirklich dann intensiv. Aber gestern Abend war also ein langweiliger Nieselregen. Und also so regnete es dann und dann war bald alle weg und ich dachte auch, ich bleibe. Ich hatte da so einen Unterschlupf gefunden, von dem ich den Baum auch sehen konnte und chantete so vor mich hin. Und als ich so chantete, konnte ich plötzlich etwas wahrnehmen auf der spirituellen Ebene, was mir bis dahin nicht zugänglich war. Ich sah plötzlich diesen großen heiligen Haridas Thakur vor mir, der da chantete und im Chanten vertieft war, im Meditieren vertieft war. Das wird oft in den Heiligen Schriften erklärt, dass das große Meister oder große Seher eben nicht wenn sie sterben, nicht den Ort verlassen, an dem sie sich aufgehalten haben. Nein, sie sind auf spirituelle Weise weiterhin gegenwärtig, gerade an den Orten, wo sie ihre spirituelle Praxis ausgeübt haben, oder noch stärker sind sie gegenwärtig an den Orten, wo zu ihren Ehren ein Grabmal errichtet ist und ihre Gebeine noch gegenwärtig sind. Diese beiden Orte sind Orte, wo man diese großen Persönlichkeiten noch heute wahrnehmen kann. Das Krishna-Bewusstsein ist eine alte spirituelle Wissenschaft, wie viele von euch wissen, wo man auch eben von dieser Kunst lernt, dass man mit großen Persönlichkeiten, auch wenn diese schon den Körper verlassen haben, weiterhin Kontakt aufnehmen kann, indem man sich einfach auf ihre Präsenz einstellt. Dieses Einstellen auf die Präsenz dieser großen Persönlichkeiten geschieht vornehmlich dadurch, dass man ihre Unterweisungen, das heißt die Instructions, die Unterweisung, die sie hinterlassen haben, einfach ausübt. Und dann kann man diese Persönlichkeiten treffen in ihren Worten, ihren belehrenden Unterweisungen. Es gibt zwei Möglichkeiten, solche Persönlichkeiten zu treffen. Einmal zu ihren Lebzeiten, indem man sie aufsucht und sie in ihrer physischen Form, in ihrer körperlichen Form trifft. Das nennt man die Begegnung in der Babu, in der persönlichen Form. Und dann gibt es eine zweite Möglichkeit, die ganz besonders dann sehr, sagen wir mal, sehr, sehr machtvoll ist und auch immer wieder eintritt. Wenn man diese großen Persönlichkeiten nach ihren Werten auf diesem Planeten treffen will, dann befolgt man einfach ihre spirituellen Unterweisungen und dann begegnet man sie in den Unterweisungen. Sie wohnen also genauso wie du vielleicht in der Rüdli-Straße 23 wohnst, auf dem zweiten Stockwerk, wohnen diese großen Seelen in ihren Unterweisungen, im Haus oder im Apartment, wenn ich mal so ganz einfach ein Schweizer Verständnis sprechen darf. Sie wohnen hier in dem Apartment ihrer Unterweisungen und die können dort besucht werden. Man sollte nicht denken, die sterben wie wir gewöhnlichen Menschen. Nein, nein, die sind präsent in ihren Unterweisungen. Und ich habe einfach diese Unterweisungen von Haridas Thakur also bewusst ausgeübt. Ich schreibe darüber jetzt ein Buch, also ich muss mich damit auseinandersetzen, aus rein schriftstellerischer, beruflicher Tätigkeit. Und habe plötzlich gemerkt, Haridas Thakur ist hier. Und das merkt man dann darin, dass in der eigenen spirituellen Praxis eine Tür aufgeht und man einen neuen Bereich einlässt, der einen von ganz tiefen Herzen aus neu belebt. Und so, dies war das erste, wenn ihr möchtet, das erste Wunder, was ich euch heute präsentieren möchte. Ich glaube, das ist für Menschen, die sich mit spirituellen Wissen beschäftigen und auch mit spiritueller Lektüre, selbst also auch Lektüre außerhalb unseres Tempels, nicht, dass es nicht eine allzu große Überraschung sein sollte, weil es ja überall in spiritueller Lektüre Erkenntnisse gibt, wie man große Seelen post-mortem treffen kann. Besonders gut ist es aber an den Orten, das möchte ich nochmal wiederholen, wo die ihre spirituelle Praxis ausgeübt haben. Das ist unglaublich. Ich habe jetzt ein Bild heute gekriegt und deswegen habe ich mich entschieden, darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, ob man das sehr deutlich sehen kann. Und ich bin wahrscheinlich eher undeutlich, aber ihr könnt im Anschluss an der Vorlesung gerne kommen und euch das aus der Nähe anschauen. Und das ist mir heute gegeben worden, das ist ein anderer Ort. Und Haridas Thakur sitzt in einem kleinen Häuschen, wo Haridas Thakur gewirkt hat, in Puyam. Als ich das Bild heute bekam, ich habe es mir schon sehr lange gewünscht, und heute kam es durch Krishnas Barmherzigkeit, in meiner Sprache. Da habe ich gedacht, ich spreche einfach mal über das Dago und auch dieses Wunder, dieses Baum, das man heute aufsuchen kann, der wirklich ein Baum der Vollkommenheit ist. Ein vollkommener Baum. Denn er gibt eine spirituelle Erkenntnis für uns. Etwas anderes über ein zweites Wunder, über das ich sprechen möchte, ist eine Erfahrung, die ich ebenfalls in Puri machen durfte. Dieses ist etwas in einer etwas anderen Kategorie, aber ich glaube, dass es euer Herz genauso mit Freude erfüllen wird wie mein erstes Wunder. Der Grund, warum ich über diese Wunder spreche, ist, weil ich denke, in Wundern sehen wir das Einwirken Gottes in unsere dreidimensionale Wirklichkeit, die sehr, sehr limitiert und sehr begrenzt ist, die nur so viel hier liegt wie ein Schatten von der Substanz her liegt. Und diese Welt ist eine Reflexion der ewigen spirituellen Welt. Und wenn wir manchmal die spirituelle Welt, sagen wir, hineinwirken sehen in unsere materielle Welt, dann bezeichnen wir das meistens als ein Wunder. Und für den, der das erfährt, dieses Wunder, geht das mit einer unglaublichen inneren Bewegtheit, eine Transformation des Herzens einher. Ich möchte euch jetzt ein zweites Wunder gerne erzählen. Darf ich zunächst einmal eine kleine Handmeldung haben? Wer von euch war gestern beim Wagenfestival dabei? Könntet ihr bitte eure Hände? Doch, Dankeschön. Doch einige, aber nicht alle. Wir haben gestern ein Wagenfestival gefeiert, wo wir, was eigentlich, sagen wir mal, eine Replika, wie sagt man das im guten Deutsch, ein Nachbild ist oder ein nachempfundenes Festival ist, von diesem Festival in Jagannath Puri, dem Ort, wo ich, von dem ich euch gerade erzähle. In diesem Puri-Festival, also dem originalen Festival, wird Krishna aus dem All, aus dem Tempel herausgetragen auf ein Riesenfestwagen, der unglaublich schön geschmückt ist, sehr hoch ist und an dem es keine einzige Schraube gibt. Das ist das Besondere. Keinen einzigen Nagel gibt. Da gibt es nichts Modernes. Der ist gemacht worden, wie die das schon seit ganz, ganz langer Zeit machen. Ein Wagen, der, also ihr müsst euch den mal aus der Nähe anschauen, wie die gebaut wurden. Das ist eine Art von Technik und jeder Mensch, der sich mit, wie heißt dieses Wort, Statik, Achselbelastung und so beschäftigt hat, fragt sich, wie können sich diese riesen Aufbauten auch so ganz dünnen Äxelchen halten? Das ist ein Wunder, dieser Wagen. Das ließe sich vielleicht noch statisch erklären. Da gibt es also Millionen von Leuten, die sich an einem Ort zusammenfinden, die sich dann auf einer 5 Kilometer Straße befinden, die ist riesig, die ist also breit. Wie breit ist sie? Ich würde sagen 250 Meter. Vielleicht über das, vielleicht 200 Meter, ich bin also gerade Innenarchitekt. Von großen Turnhallen. Also riesig. Und da warten die auf diesen Augenblick, wo Krishna von seinen Priestern aus dem Inneren des Tempels herausgetragen wird und auf diese Festwagen geleitet wird. Es heißt normalerweise, er kommt um 7 Uhr, aber als er um 11 Uhr noch nicht da war, habe ich den Polizeioffizier gefragt. Mit Schweißtrieben, da weiß ich. Ich komme aus dem Westen, es ist mir ein bisschen zu heiß hier. Wann kommt er denn, dass ich mich jetzt einstellen kann und vielleicht noch eine Brause zwischendurch nehmen kann und so weiter? Und er lachte mich so an und sagte, we are not in control here. Only Juggernaut knows. Manchmal kommt es nämlich, dass der überhaupt nicht kommt. Nur Juggernaut, das ist jetzt der Name Krishnas in dieser Form, der Herr des Universums weiß es. Wir kontrollieren hier absolut nichts. Ja, danke. Und so warten wir da. Inzwischen wurden schon die viele Leute abtransportiert, weil sie den Hitzeschlag gekriegt haben. Die armen Leute, ist ja klar, die gehen dorthin, die wollen einfach ihren Jagannath sehen und denken nicht daran, dass das unter Umständen sehr spät werden kann und nehmen deswegen kein Wasser mit. Man muss da trinken, fässerweise am besten, um die Hitze da richtig umzugehen mit. Die wurden also alle abtransportiert. Ich dachte schon, wann komme ich jetzt dran? Aber ich war entschlossen. Ich wollte warten, bis der Herr des Universums sich aus seinem Tempel heraus begab, um seine Devotees zu segnen. Dann warte ich, Schließlich hörte man die Gongs. Also für alle, die da mal hingehen, wenn ihr die Gongs hört, ist es bald soweit. 180 Gongs hatten die diesmal und schlugen die alle rhythmisch und dann kam schließlich, es war unglaublich eindrucksvoll, Krishna auf den Platz herauf. Ihr müsst jetzt sehen, der Platz war ein Teerplatz, der war so heiß, wie es nicht mal eine Schweizer Bratpfanne erreichen kann. Es war richtig intensiv heiß. In dem Augenblick, als Leute fallen reihenweise um, also nicht so schlimm, aber doch immer so 20 so auf einmal, sind da Millionen von Leuten. Hört genau zu, jetzt kommt nämlich, dann sind die Wohlfahrtsarbeiter da, also die Leute vom so Roten Kreuz, die da so Spritzer haben, die spritzen so, also wie, kennt das, wie man so Felder bespritzt? Die spritzen also so an, dass man das irgendwie durchsteht. Und kommt denn? Also es ist heiß, das wollte ich damit ausdrücken. Die Leute sind sich auch darüber bewusst, dass es heiß werden. Sie werden zum Teil bewusstlos. Und in diesem Augenblick, wo jetzt plötzlich Krishna aus dem Alltag, aus dem Tempel kommt, zieht eine kühle Brise auf. Ein unglaubliches Erstaunen geht durch die Bodhis hindurch. Jeder ruft Jai Jagannath. Also. Und diese Brise ist, hoffentlich kann ich das jetzt im guten Deutsch ausdrücken, ist Malati-Blumen schwanger. Wisst ihr, was schwanger bedeutet? Man trägt etwas in sich. Ein Traum, ein Kind in sich. Ja. Diese Brise trug einen Duft in sich. War also schwanger mit einem Duft. Dem Duft von Malati-Blumen. Es ist ein sehr lieblicher Duft, ein Duft, den man spirituellen Poesie oft mit Krishna in Verbindung bringt. Das heißt, Krishna trägt Blumengelanden aus Malati-Blumen. Er steckt sich auch diese Blumengelanden ins Haar. Es ist also ein sehr schöner Gott, wenn ihr so wollt, ein lieblicher Gott, ein Gott der Liebe. Ja. Und alle, die da sind auf diesem Platz, kriegen plötzlich diese Brise, die diesen unglaublichen Duft bekommen. Und im gleichen Augenblick, wo diese Brise die Nase und den hitzeglühenden Körper dieser Leute trifft, kommt Jagannath aus dem Tempel marschiert. Nicht marschiert, er wird getragen, aber er bewegt sich rhythmisch, als würde er tanzen, aber tanzt vor Glück. Ein glückseliges Tanzen, man hat meistens keine Form. sondern vergeht ohne irgendeine Tanzform. Es wird Springen durchsetzt und mit Schwankungen und so weiter. So kommt Jarana also glückselig aus dem Tempel mit diesem Sound, mit diesem Geruch und dieser Brise. Und es ist eine so unglaubliche spirituelle Euphorie, die sich da Platz macht, der sich niemand, auch nicht ein sturer Deutscher, entziehen kann erstmal und dann zweitens möchte. Man wird erfasst. Ich kenne einen Professor Hermann Kulke, er ist ein Mensch, der dem Alkohol sehr gerne zuspricht. Als er nun im Rahmen seiner religiösen Forschung nach Puri kam und das erlebt hatte, wie diese Brise aufkam und kurz darauf dieser Herr des Universums die Tempel verließ, ist er ebenfalls in Ekstase gefallen und hat ein Buch geschrieben über Jagannath, was immer noch maßgeblich in der akademischen Forschung ist. Ja, also das war wirklich ein Wunder. Plötzlich, die Hitze war weg und der Duft war da und die Glück im Herzen war da. Es ist mir jetzt natürlich nicht so einfach möglich, in einer öffentlichen Vorlesung über ein spirituelles Erlebnis in großer Ausführlichkeit zu sprechen. Denn es ist etwas so, was vielleicht für euch alle sehr wichtig ist. Wenn immer du über ein persönliches spirituelles Erlebnis in großer Ausführlichkeit in einer Öffentlichkeit sprichst, dann kann es sein, dass dieses Erlebnis von dir selber zerredet wird und dein Herzen entschwindet. Deswegen sollte man, gerade wenn es um spirituelle Dinge geht, nicht die ganz tiefen persönlichen Eindrücke so, sagen wir mal, mitteilen. Das ist genauso, das kennt ihr aus eurem Leben. Wenn man über etwas spricht, was, sagen wir mal, eine sehr liebevolle Begegnung mit einem Menschen ist, die man sehr intensiv liebt, dann würde man diese liebevolle Begegnung nicht mit der Welt teilen wollen. Man würde denken, man übt einen Verrat an der Liebe schlechthin, wenn man die allerpersönlichsten Dinge, die zwischen einem und einem sehr geliebten Menschen stattfinden, so in die Welt hinein, als würde man das die Liebe prostituieren, sozusagen. Deswegen möchte ich nur so weit hier sprechen, dass der Umzug, der dann kam, etwas war, was mich sehr, sehr ergriffen hat und verwandelt hat, weil es eben sehr viele von spirituellen Dingen gab, die ein normaler Mensch, vielleicht, ich will mal sagen, ein Mensch, der nicht so im Krishna-Bewusstsein steht, in den Bereich der Wunder einschieben würde. Und ein Mensch, der im Bereich des Krishna-Bewusstseins steht, der würde diese Dinge oder diese Erfahrung in den Bereich des göttlichen Austausches, des liebevollen Austausches einteilen. Für den ist das also ganz normal, wie in einem liebevollen Austausch mit einer geliebten Person. Und da sind Dinge ganz normal in dem Austausch, die vielleicht von einem Außenseiter nicht verstanden werden oder nicht nachempfunden werden. Ich möchte jetzt auf einen letzten Punkt in meiner Vorlesung heute zu sprechen kommen und dann zu einem Ende auch finden. Ich möchte euch jetzt gerne, ich wurde dann, als ich zurückkam von Jagannath Puri, eingeladen in Kolkata, so sagt man jetzt, früher hatte man gesagt, Kolkata sagt man jetzt, das ist der alte indische Begriff, bevor die Briten, weil sie das nicht richtig aussprechen konnten, einen anderen Begriff oder stehende Namen geformt haben. In Kolkata macht unsere Bewegung dieses Festival von Puri auf und als ich zurückkam, war der letzte Tag von diesem Festival. Wir hatten einen Riesenpark indem wir ein riesen Festivalgelände aufgebaut hatten und einen provisorischen Tempel, provisorisch aus Bambus und Bambus, den wir bespannt haben, das kann man sehr schön machen. Und dort wurde ich eingeladen, eine abschließende Vorlesung zu geben zum Thema der Weg zur inneren Zufriedenheit. Es waren zu dieser Vorlesung viele Universitätsstudenten eingeladen worden. Wir mussten erstmal ein Riesenfeld freimachen, damit die dann alle kommen konnten und sich niedersetzen konnten. Die kamen mit Bussen angeladen. Mein Thema war also, denen etwas zu sagen, der Weg zur inneren Zufriedenheit. Ich habe in der Vergangenheit viele sehr systematische Vorlesungen gegeben, wo ich über die einzelnen Stufen hin zur spirituellen Verwirklichung sprach, über verschiedene einfache, aber auch komplizierte spirituelle Techniken und so weiter. Aber an diesem Abend stand ich noch so unter dem Einfluss dieses Festivals, von dem ich euch eben kurz einen Ausschnitt erzählt habe, dass ich beschloss, dieses Thema anders zu erläutern. Und zwar auch in einer Weise, in der ich euch das auch heute erläutern will. Ich glaube, wir alle sind uns einig darüber, ob wir nun in einem Tempel leben, außerhalb eines Tempels leben, aber spirituelles Leben außerhalb praktizieren, wie es die meisten Hare Krishna-Anhänger tun. Oder ob wir ganz frisch mal neugierig schauen, sind denn die Hare Krishna-Leute für Menschen überhaupt. Ne? Ich glaube, wir alle sind uns darüber einig, dass das Grundbedürfnis des Menschen eigentlich in ganz einfachen zwei Begriffen findet, nämlich zu lieben und geliebt zu werden. Diese beiden Dinge, so sagt Yajnavalkya, ein großer Yogi und ein großer Philosoph vor mehreren tausenden von Jahren, bilden die Grundbedürfnisse des Menschen, zu lieben und, also Liebe zu geben und Liebe zu empfangen, zu lieben und geliebt zu werden. Wenn immer diese Bedürfnisse erfüllt werden, dann ist der Mensch zufrieden und hat Zugang zu großen Energien, zu denen er sonst keinen Zugang verspürt. Wenn der Mensch Liebe verspürt, kann er gedeihen, und wenn er in der Lage ist, seine Liebe auch irgendwo hinzurichten, zu konzentrieren, ja, zu geben, dann kann er auch gedeihen. Nun, es gibt zwei Arten von Menschen, es gibt unendlich viele Arten von Menschen, aber ich möchte es jetzt mal einfach machen, weil ihr ja auch. Es gibt materielle Menschen, also Menschen, die an materielle Liebe glauben, und es gibt Menschen, die an spirituelle Liebe glauben. Die Menschen, die an materielle Liebe glauben und denken, die werden versuchen, einen Partner zu finden, der irgendwie zu ihnen passt. Und sie werden diese Liebe, besonders in der heutigen Zeit, gerne auf der körperlichen Ebene ausdrücken. Die Menschen, die an spirituelle Liebe glauben, wollen diese Liebe auf ein göttliches Gegenüber richten. Gott, und sie werden versuchen, ihm irgendwie näher zu kommen und in seine Nähe zu treten und dann einen göttlichen Austausch von Liebe zu spüren. Ich möchte gleich sagen, dass wir diese materiellen und spirituellen Dinge nicht unbedingt so trennen müssen. Auch ein spiritueller Mensch, das heißt ein Mensch, der seinen Austausch mit Gott sucht, wird, weil er ja in einem menschlichen Körper ist, ein menschliches Dasein führt und deswegen auch durchaus menschliche Erfahrung sucht und hat, vor allen Dingen, wird auch die Liebe mit zu Menschen suchen. Das ist klar. Also ein spiritueller Mensch ist nicht einer, der nur Scheuklappen hat und nur auf Gott schaut oder gar nicht links und rechts schaut. So war es sehr oft missverstanden in der deutschen Klostergeschichte. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch so war. Da gingen Mönche, die das Zölibat, die keusch für Gott bleiben wollten und somit ein, wisst ihr, was Keuschheit ist? Heutzutage weiß man das nicht. Keine Sexualität. Die haben das Zölibat, also die Ehelosigkeit eingehalten, um eben für Gott den einzigen Geliebten da zu sein, voll und ganz. Und die hatten dann so einen Satz, diese Mönche, um sich vor der, die haben den weiblichen Körper als eine große Versuchung angesehen. Und da haben dann so einen Satz, so einen Vers, in dem das Problem wiedergegeben wird. Brüder, also haben die sich angesprochen, Brüder, senkt die Blicke nieder. Um die Ecke kommt ein Mieder. Mieder ist was Frauen anziehen, um sich physisch in Form zu bringen. Und so, das gibt es wahrscheinlich heute auch nicht mehr. Weil, hat das mit Unterwäsche zu tun. Sie hatten wohl Anziehung zum weiblichen Geschlecht, haben sich diese Anziehung jedoch versagt und mussten also deswegen immer nach unten schauen, um bloß nicht in Versuchung zu geraten. Oder sie eine Frau das ist leider eine oft, sagen wir mal, ich will mal sagen, ein oft vorkommendes oder auftretendes Missverständnis von spiritueller Liebe oder Liebe zu Gott. Ich möchte unseren Gästen sagen, es gibt bei uns im Tempel zölibatäre Mönche, es sind ganz, ganz wenige, verschwinden weniger. Ich mache mir manchmal sogar ein bisschen Sorgen, weil ich so ein alteingesessener Mönch bin, aber es ist schon okay, die jungen Leute sollen, wie sie wollen und wie es sein muss, leben. Aber die meisten sind also entweder Menschen, die verheiratet sind oder die ans Heiraten denken. Denn das ist am einfachsten in solch einer Beziehung spirituelles Leben zu praktizieren. Also es schließt sich nicht aus, das will ich damit sagen, spirituelle Liebe oder die Erfahrung von spiritueller Liebe zu menschlicher Liebe und so weiter. Aber nachdem ich das gesagt habe, ist mir sehr wichtig zu sagen, dass die spirituelle Liebe ein ganz besonderes Merkmal hat, was menschliche Liebe nie aufbringen kann. Diese spirituelle Liebe, und deswegen ist sie so zufriedenstellend, ist immer wieder total erstaunlich. Das heißt, man wird immer wieder in Erstaunen und Verzücken gesetzt. Das erreicht also niemals eine Grenze, ach, das kennen wir jetzt schon, und so weiter. Und man wird sich langweilig. Und das Nächste ist, spirituelle Liebe ist immer neu, approbat, also immer erstaunt, ach ja, und immer wieder frisch und neu und dynamisch und so weiter. Das Nächste ist an spiritueller Liebe, wenn man sie erfahren, auch nur, meistens erfährt man sie erstmal nur annäherungsweise und dann vergrößert sie sich, wenn das spirituelle Leben gesund vorangeht. Dann ist das spirituelle Liebe so stark, dass man sagt, ein Tropfen von dieser spirituellen Liebe ist so stark, dass es die ganze Welt zufriedenstellen kann. Also sehr überwältigend zu Deutsch gesagt. Das heißt, die Erfahrungen, die wir in dieser Welt suchen, in materieller Liebe, lassen sich nicht annähernd vergleichen mit der Ekstase. Es gibt da so Multiplizierung. Also die Liebe auf den höheren Planeten ist eine Million mal stärker als die Liebe auf dem menschlichen Planeten. Und die Liebe, die spirituell ist, ist irgendwas, also frag mich nicht nach dem, Mathematik ist nicht meine Stärke, ist dann nochmal 100.000 Mal stärker als, es soll angetönt werden. Es hat eben diese grenzenlose Natur. Nur bei materieller Liebe ist es sehr oft so, dass die materielle Liebe ihre Freunde mit reinbringt. Ja? Freunde, wie soll man sagen, ein paar ungeliebte Gäste mitbringt. Ich hatte mal so einen Freund, der war eigentlich sehr nett, alles war vor meiner Zeit in Kirchner Bewusstsein, weil der hatte immer mit Pennern zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr Pennern kennt. Sandler sagt man, glaube ich. Obdachlose? Wie sagt man
hier?
Man kann es
ja.
OPs. Und also der war super, der Freund. Der hieß halt mal Lorenz. Aber er hatte diesen unmöglichen Umgang. Und dann hat man ihn eingeladen und dann kam er eben so mit 6 von diesen Gestalten. Und jedes Mal, wo Lorenz mit seinen Freunden kam, da fehlte in der Whiskybar meines Vaters alles Mögliche. Ich hatte eben immer das Schmuckkästchen meiner Mutter anscheinend. Also das war immer der Haushalt, oder der Villa, wo ich wohnte, war immer geplündert. Und so sagten meine Eltern eines Tages, du, wir lieben den Lorenz auch, aber der soll ohne seine Begleitung kommen. Da fehlt immer alles. So ungefähr ist das mit materieller Liebe. Sehr oft kommt die materielle Liebe nicht alleine. Die materielle Liebe hat immer so eine kleine Spur. Jetzt möchte ich euch nicht total auf den Schlips treten, aber schon ein bisschen. Hat immer ein bisschen was mit selbstischem Interesse zu tun. Man wünscht etwas zurück. Es ist nie ganz selbstlos. Deswegen ist die materielle diese Liebe. Und so wie das kommt, kommen da diese Dinge wie Karma, materielle Lust. Ihr sagt ja, das ist ja noch ganz schön, wenn das da ist. Aber hört mal, ja, die Begleitung, materielle Lust, dann kommt Gier, dann kommt Zorn, der Frustration, dass man nicht das kriegt, was man will. Oder der andere ist zornig auf uns, es kommt zu diesen Missstimmigkeiten. Zorn, was noch? Die Illusion, nicht so eine Illusion, man sieht überhaupt nicht klar. Und schließlich ist man wie verrückt. Ja, viele Leute töten, wenn ihre Liebe enttäuscht ist. Das ist das Problem an materieller Liebe. Sie kann nie ganz selbstlos sein, per Definition. Und sie bringt sehr oft diese Dinge mit sich, die, ihr wisst das ja selber, da braucht ich kein zelibatärer Mönch eine Vorlesung zu geben, die einfach die Beziehung so schwer machen oder so, sag mal euer Wort, harzig oder knotzig, sagt man, glaube ich, in Schwarz. Knotzig. Weil es kommt eben, das ist wie Lorenz, der auf seine Bekannten besteht. Deswegen, wir sollen uns alle sehr schnell mit dem Thema spirituelle Liebe auseinandersetzen und da unseren sicheren Platz finden, unsere spirituelle Liebe. Einen liebevollen Austausch mit Gott, ein wundersamen Austausch, der voller Wunder ist. Chamaka sagt man dazu. Und der immer wieder neu ist. Und der wird die Seele dann sehr zufriedenstellen. Letztendlich wird die Seele nur durch diesen Austausch mit der höchsten Seele zufriedenstellen. Ein guter Bekannter von mir hat einmal gesagt, in unserem Herzen gibt es ein gottförmiges Vakuum. Sehr schön gesagt, ne? Ein gottförmiges Vakuum. Dieses Vakuum kann nur gefüllt werden, wenn tatsächlich Gott dann reinkommt in das Herz. Die meisten Menschen versuchen andere Dinge ins Herz hineinzubringen. wissenschaftliche Beschäftigung, weltliche Beziehungen und anders. Und das Herz ist der Ort, wo man sich am meisten mit identifiziert. Also sie versuchen, sich mit anderen Dingen zu identifizieren, anderen Beschäftigungen. Aber das Vakuum bleibt. Das Vakuum ist wie so ein schwarzes Loch. Es reißt alles mit rein. Man kann Himmel und Hölle durch das Leben hindurchbringen. Man kann alles probieren auf der materiellen Ebene, mit anderen Worten, aber das Vakuum bleibt, wenn man nicht dort Krishna hineintut. Heute Morgen habe ich hier im Tempel eine Vorlesung gegeben, wo ich die Devotis noch einmal ermutigt habe, sich zu erinnern, spirituelles Leben bedeutet wirklich, dass das Vakuum im Herzen gefüllt wird. Das ist ein Vakuum, was man so oft versucht hat, durch materielle Dinge zu füllen, sollte man jetzt durch die Anwesenheit des Herrn Herzen füllen. Nun, von hier aus könnte man jetzt eine neue Vorlesung geben. Ich will aber das nicht tun, weil ich versprochen habe, auch ein bisschen auf die Zeit zu achten. Letztes Mal bin ich weit über die Zeit hinweggekommen und das möchte ich dieses Mal nicht. Ich möchte euch nun noch ein kleinen Hinweis geben, wie man anfangen kann, dieses Vakuum zu füllen und Gottes Gegenwart zu füllen. Man mag sagen, du hast gut reden, du sitzt hier da und erzählst, wir sollen jetzt spirituelle Liebe erfahren, durch was war das? Durch die Präsenz Gottes drin? Haha, wie sollen wir das machen, bitteschön? Krishna, oder ist unser Name für Gott, ist gegenwärtig in seinem heiligen Namen. Und wenn du es lernst, deinen heiligen Namen zu chanten, zu sprechen, zu singen, und dabei gleichzeitig, das ist sehr wichtig, das machen die meisten, die anfangen mit diesem Prozess oder auch die den Prozess aufgeben, die haben es dann nicht richtig gemacht. Du musst es mit dem Herzen machen. Das heißt, du musst voll und ganz in der Schwingung drin sein. Und dann wirst du plötzlich die Gegenwart des Herrn, die spirituelle Gegenwart Krishnas im Herzen sehen. Es geht ungefähr so, ich will euch einmal ein Mantra vorschauen. Man geht ganz in die Aufmerksamkeit und versucht sich zu fixieren. Das kann man manchmal nicht auf Kommando, ich glaube nicht, dass ich jetzt auf Kommando hinkriege, aber ich will es trotzdem probieren. Ich mache immer drei Schritte. Man meditiert erstmal darüber, dass Krishna oder Gott nicht verschieden ist von seinem Name, ist nicht so ein Wesen der dualen Welt, wo der Name und die Substanz verschieden ist. Also Wasser ist verschieden von der Substanz Wasser. Könnte ich einfach nur Wasser sagen und dann auch das Dabbel, unser Durst verschieden. In der spirituellen Welt ist eine Einheit da. Eine Einheit. Das philosophisch eine Achintya Abheda. Eine Einheit auch zwischen dem Namen und der Person. So versucht man sich vorzustellen, ich chante jetzt den heiligen Namen Gottes, Hare Krishna, trete somit in die Gegenwart des Herrn. Dann, das reicht schon für den Anfang, ich will es nicht zu kompliziert machen, weil wir. Aber doch, da sind ja alte Hasen dabei, die ja schon jemanden. Der zweite Schritt ist, du meditierst über die Bedeutung des Mantras. Und der dritte Schritt ist, du chantest es in einer Haltung, wo du wirklich die Gegenwart des Herrn haben willst. Und dann chantest du ungefähr so, Hare Krishna, Hare Krishna, nicht so. Das chante ich jetzt mal nicht mehr, ich möchte es einmal vormachen. Die Kunst ist nämlich, dass der Geist in der Schwingung drin ist. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, 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 diejenigen, die psychologisch gebildet sind, haben gleich gemerkt, ich habe versucht, mich ganz aus dem Raum zurückzunehmen. Das ist mir nicht ganz gelungen, ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, mein Gott, eigentlich ist das bestimmt zu unbekannt oder zu ungewöhnlich. Aber ich habe versucht, mich ganz aus dem Raum zu nehmen, von der Vorlesung wegzunehmen und den Geist ganz in die Kleinschwingung reinzutun. Und wenn du das machst, wirst du sehen, wie plötzlich Wunder geschehen. Suchte der Wunder. Wunder der Liebe. Wie wir das sagen. Bhakti. Bhakti. Der Yoga der Liebe mit Krishna, oder Bhakti Yoga, kann man in der Schule lernen. Bhakti Yoga, Dhyana Yoga, wie das heißt, wir sind die Bhakti Yoga. Gut, dann bin ich an ein Ende geraten, Ende gekommen. Ich möchte euch ganz herzlich einladen, jetzt das Sonntagsfest auch ganz frohe Weise zu verbringen. Erst einfach unkompliziert so viel wie ihr könnt oder wie ein bisschen heiß. Na, ihr seid ja auch nicht, eine gute Verdauung, erst so viel wie ihr könnt. Und dann möchte ich euch hier gerne einladen. Wir haben heute um 7 Uhr fängt es an, ein Mantra singen im Tempel. Mantra ist da. Und wir werden zusammen singen und ihr könnt eine Erfahrung machen, indem ihr einfach mit uns zusammen singt oder euch das mal anhört, das mal besser wird. So, gut. Dann alles Liebe und Gute. Jetzt wünsche ich euch Aguan. Alle Christen.